Als ich heute dahergefahren bin, habe ich mal drüber nachgedacht, wie lange ich schon einige von euch schon kenne. Bin draufgekommen, 25 Jahre. Es muss wohl 99 oder vielleicht sogar 97 gewesen sein, wo ich mit Herbert Janssen das erste Mal nach Waldmössingen gefahren bin. Und jetzt ist das schon so lange her. Schön. Und ich, da glaube ich, war schon 25 Mal da, oder? Mehr wahrscheinlich als 25. Am Anfang war ich sogar öfters als einmal im Jahr bei euch. Ja, freue mich, dass wir zusammen sein können wieder. Und mal da alles parat machen, was wir nicht brauchen und was wir brauchen. Ja, meine Frau lässt lieb grüßen. Die ist nicht mitgekommen. Ich war heute noch beim Zahnarzt und habe am Nachmittag noch einen Bruder besucht. Und sie ist irgendwie nicht so gern dann, dass sie herumsitzt und nicht weiß, was tun. Aber sie, wir wohnen seit 3/4 Jahr wohnen wir an einem neuen Ort in Krummenau, in Toggenburg, in den Bergen. Ich musste jetzt etwa 45 Minuten länger fahren als sonst, aber wir wohnen in einer schönen Gegend und wir freuen uns. Es ist ruhig dort. Und ich habe verschiedene Dienste in etwa 8 verschiedenen Gemeinden in der Schweiz. Und auch sonst im süddeutschen Raum bin ich mal unterwegs. Ja, wir haben ein großes Thema vor uns. Und wir steigen gleich ein, denke ich. Das Buch der Sprüche von Salomo, so heißt es hier, Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs Israels. Und es wird in diesem Buch sehr viel um Weisheit gehen. Die Weisheit beginnt damit, dass man Gott fürchtet. Das steht in Kapitel 1, Vers 7 schon. Die Furcht Jahwes ist der Anfang der Erkenntnis. Und in Kapitel 9, Vers 8, die Furcht Jahwes ist der Anfang der Weisheit. Also, Gott zu fürchten, damit beginnt Weisheit. Und sein Wort zu befolgen und sich in allem von Gott abhängig zu machen, im Denken und im Urteilen, von der höchsten Weisheit abhängig zu machen. Das ist das Thema, um das hier gehen wird. Ich gebe jetzt einmal am Anfang so einen Überblick über das Sprüchebuch. Es ist zum Erstaunen, dass das Sprüchebuch hat eine ganz lange Einleitung. Und zwar die ersten 9 Kapitel sind eine Einleitung. Und man fragt sich, wieso denn so eine lange Einleitung zu den Sprüchen? Ich denke, es ist offensichtlich dem, der letztlich die Sprüche gegeben hat, und das ist Gott. Es ist Gott sehr wichtig, dass man richtig motiviert wird, weise zu werden. Und deshalb haben wir 9 Kapitel Motivation, weise zu werden und weise zu handeln. Also, wir haben Einleitung. Ich wollte nur fragen, stört euch das, wenn so die Seiten, wenn das so ist? Weil für mich ist ein bisschen vom Überblick her leichter, weil ich gehe nicht an der Reihe nach die Folien durch, sondern ich suche mir immer die Folie aus, die wir gerade brauchen. Wenn es nicht stört, dann kann man das so lassen. Ja. Also, das ist die Einleitung, ist eine lange Einleitung, 7 Worte des Vaters zu seinem Sohn. Der Vater heißt Salomo. Und der Sohn, vielleicht Rehabiam. Jedenfalls ist das Sprüchebuch ein Buch von lauter Sprüchen des Vaters an seinen Sohn. Der Vater möchte, dass sein Sohn weise wird. Der Vater selber hat einmal eine Offenbarung Gottes gehabt und Gott hat gesagt, bitte, was ich dir geben soll. Und Gott hat, und Salomo hat gebetet, was hat er gebetet? Ich lese das vor. Gott erschien Jahwe, zu Gibeon erschien Jahwe dem Salomo im Traum der Nacht und Gott sagte, bitte, was ich dir geben soll. Das steht in 1. Könige 3, Vers 5. Und Salomo sagte, du selbst hast deinem leibeigenen Knecht David, meinem Vater, große Güte erwiesen, wie er denn vor deinem Angesicht gewandelt ist in Wahrheit und in Gerechtigkeit und in Geradlinigkeit des Herzens dir gegenüber. Und du hast ihm diese große Güte bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag ist. Und nun, Jahwe, mein Gott, du hast deinen leibeigenen Knecht zum König gemacht an Davids, meines Vaters Stadt, und ich bin ein kleiner Bursche und weiß nicht aus- und einzugehen. Und dein leibeigener Knecht ist inmitten deines Volkes, das du dir erwählt hast, eines großen Volkes, das nicht gezählt werden kann und vor Menge nicht bemessen werden kann. So gib denn deinem leibeigenen Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten und Einsicht zu haben und unterscheiden zu können zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses, dein schweres Volk, zu richten? Gib deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten und Einsicht zu haben, um zu unterscheiden Gut und Böse. Und Gott hat ihm das gegeben. Er hat ihm Weisheit gegeben, hat ihm ein hörendes Herz gegeben, ein Herz, das hört auf Gottes Worte, und zudem hinzu hat er ihm noch Reichtum gegeben. Also hier haben wir sieben Worte des Vaters an seinen Sohn, und der Sohn soll einmal König werden. Also es sind also Worte eines Königs an den Sohn, der König werden soll. Und Gott wollte, dass diese Worte in die Bibel hineinkommen. Gott hat es so gemacht, dass wir sie in der Bibel haben. Und vielleicht denken wir, ja, ich bin ja kein Königssohn und regieren will ich auch nicht. Wir haben genug schlechte Regenten in Deutschland, also lassen wir das. Nein, nein, nein. Wir sind Kinder eines Königs und wir sind berufen zu regieren. Gott ist der König und er hat uns berufen zu regieren, mit ihm zu regieren. Das steht in der Offenbarung, Kapitel 22, die ersten Verse dort. Also Gottes Kinder sind Königskinder und sind berufen zu regieren. Und das Erste, was man regieren muss, ist sein eigenes Herz, sich selber beherrschen, regieren. Und wir möchten alle, das hat Gott in uns hineingelegt, wenn wir gläubig geworden sind, hat Gott in uns hineingelegt, wir möchten gerne weise werden, wir möchten gerne so leben, wie der Vater das möchte, und wir möchten gerne uns selbst regieren können und dann auch anderen helfen können. Und deshalb ist das Buch, Sprüchebuch, auch für uns von großer Bedeutung. Also sieben Worte des Vaters zum Sohn. Wir werden uns die dann gleich näher anschauen. Der Hauptteil ist dann Sprüche 10 bis 31. Das sind dann die Spruchsammlungen. Da haben wir zuerst Sprüche Salomos, Kapitel 10, Vers 1. Und dann kommen lauter Einzelsprüche Salomos bis Kapitel 22, Vers 16. Und dann in Kapitel 22, Vers 17 heißt es, Worte von Weisen. In der griechischen Übersetzung steht es sogar als Überschrift, Worte von Weisen. Und dann heißt es, neige dein Ohr und höre Worte von Weisen. Und richte dein Herz auf mein Wissen. Ja, es ist lieblich, wenn du sie in deinem Innern bewahrst. Möchten sie allesamt auf deinen Lippen Bestand haben, damit dein Vertrauen auf Jahwe sei. Unterweise ich heute dich, ja, dich. Habe ich dir nicht Kernsprüche geschrieben mit Ratschlägen und Erkenntnis, um dich zu lehren, die Vortrefflichkeit der Worte der Weisheit, damit du denen, die dich senden, Worte zurückbringest, die Wahrheit sind, Worte, die Wahrheit sind. Also Worte von Weisen. Von wem? Von welchen Weisen wissen wir nicht, vielleicht sind sie auch von Salomo. Und dann in Kapitel 24, Vers 23 heißt es dann, 24, 23, auch diese sind von Weisen. Also da haben wir noch einen Anhang. Anhang 22, 17 bis 24, 22 und Anhang 24, 23 bis Vers 34. Auch diese sind von Weisen. Dann kommt die nächste Gruppe. Und dann in Kapitel 25, Vers 1 lesen wir, auch diese sind Sprüche Salomos, Sprüche, die die Männer Hiskias, des Königs von Juda, zusammengetragen haben. Also eine Sammlung aus der Zeit, wo die Männer Hiskias noch weitere Sprüche Salomos zusammengetragen haben. Offensichtlich gab es die Sprüche irgendwo aufgeschrieben und dann hat man sie zusammengetragen und hat sie in eine Buchrolle geschrieben. Sprüche Salomos, also eine weitere Sammlung, die Männer von Hiskia, die Leute von Hiskia haben da geholfen, diese aufzustöbern und dann herausgegeben. Und da gibt es dann noch zwei Anhänge, die sind nicht von Salomo, wie man meint, nicht von Salomo, da heißt es dann, Kapitel 30, Vers 1, Worte Agues, des Sohnes Jakes, ja, der Spruch des Mannes an Itiel und Ukal. Und dann gibt's noch einen Anhang in Kapitel 31, Vers 1, Worte Lemuels, des Königs, Lastwort, womit seine Mutter ihn mahnte. Manche Ausleger vertreten die Ansicht, dass der Lemuel der Samuel ist. Also das Wort, das Lemuel heißt ja eigentlich der, welcher dem Herrn geweiht ist, der, welcher Gott geweiht ist, also der Gottgeweihte. Und vielleicht ist das ein Deckname für auch für den König Salomo. Und hier sind es Worte seiner Mutter, die Mutter des Lemuel. Und wenn es nicht der Salomo war, dann war es halt irgendein unbekannter Lemuel. Jedenfalls sind die Worte von der Mutter dieses Lemuel an ihren Sohn hier niedergeschrieben. Man merkt, Sprüche ist ein Erziehungsbuch. Erziehungsbuch und erzieht uns, weise zu werden. Es ist ja interessant, dass in einer Zeit, wo die Leute Narren treiben, lernen wir von Weise, wie weise leben. Ja. Und das Gegenteil von Weisen sind die Narren. Von denen hören wir ja auch noch in diesen Tagen. Nicht nur draußen auf der Straße, sondern hier. Wir werden gewarnt. Keine Narren sollen wir sein. Die Furcht Jahwes, am Anfang steht in Kapitel 1, Vers 7, die Furcht Jahwes ist der Anfang der Erkenntnis. Und in Kapitel 9, Vers 10, die Furcht Jahwes ist der Anfang der Weisheit. Am Anfang der Einleitung wird auf die Furcht Jahwes hingewiesen und am Ende der Einleitung wird auf die Furcht Jahwes hingewiesen. Wenn ich jetzt gerade noch bei der Furcht Jahwes bin, Moment, möchte ich noch was vorlesen. Furcht Jahwes. Wir kommen später dazu noch. Ich finde den Zettel jetzt gerade nicht. Später. Zum Buch der Sprüche noch ein paar grundlegende Dinge. In Kapitel 8, Vers 15, das können wir aufschlagen. Kapitel 8, Vers 15 heißt es, da spricht die Weisheit selber, da kommt die Weisheit zu Wort, und die Weisheit sagt, durch mich sind Könige Könige. Durch mich sind Könige Könige. Also, durch Weisheit sind Könige wirklich Könige, wie man sie sich wünscht. Durch Weisheit. Durch Weisheit kann man so regieren, wie Gott das wünscht. Wir alle haben Bereiche, wo wir Verantwortung übernehmen und im gewissen Sinn regieren sollen. Und die Weisheit sagt, durch mich kannst du das so machen, dass es wirklich wohlgefällig ist. Das heißt, auch hier wieder eine Motivation. Man könnte das fast wie ein Schlüsselwort vom Sprüchebuch nehmen. Durch mich sind Könige Könige. Vers 16. Durch mich regieren Regenten. Vers 16. Durch mich regieren Regenten. Vers 17. Ich liebe, die mich lieben. Die Weisheit liebt die, die die Weisheit lieben. Und die mich früher suchen, finden mich, sagt die Weisheit. Wenn man früh anfängt, Weisheit zu suchen, wird man weise werden. Die mich früher suchen, die finden mich. Mich, die Weisheit. Die Weisheit kommt von Yahweh, von Gott selbst und nur von ihm. Das werden wir in Kapitel 2 dann lesen. Gott ist der Alleinweise. Gott ist der, der Alleinweise ist. Also Judas 25 steht das, der Alleinweise. Römer 16, Vers 27, der Alleinweise Gott. 1. Timotheus 1, Vers 17, der Alleinweise Gott. 1. Timotheus 1, 17. Und in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, sind alle Schätze dieser göttlichen Weisheit verborgen. Gesammelt, verdichtet. Steht in Kolosser 2, Vers 3. Der Herr Jesus hat mit seinem Leben Weisheit demonstriert. Er hat uns vor Augen geführt, wie ein weises Leben geführt wird. Er hat immer nur Gottes Wort gelehrt. Was er gelehrt hat, war Gottes Wort. Was er gesagt hat, war Wort des Vaters. Er hat sich in allem von Gott leiten lassen. Er hat sich völlig von Gott abhängig machen lassen und abhängig gemacht. Er sagte nichts von sich selber. Und in 1. Korinther 1, Vers 30 lesen wir, Christus ist uns von Gott zur Weisheit geworden. Unsere Weisheit ist Jesus Christus. Den müssen wir kennen. Das ist unsere Weisheit. Und in 5. Mose, Vers 5 und 6. Können wir lesen? Ihr aber, die ihr Yahweh, euren Gott, anhangt, seid heute alle am Leben. Sieh, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, wie Yahweh, mein Gott, es mir geboten hat, damit ihr danach handelt, mitten in dem Land, in das ihr kommt, um es als Erbe in Besitz zu nehmen. So wahret sie und tut sie, denn das ist eure Weisheit. Den Vers müssen wir uns merken. 4. Mose, Vers, 5. Mose 4, Entschuldigung. 5. Mose 4, Vers 6. So wahret sie und tut sie, denn das ist eure Weisheit und Verständigkeit. Das Wort Gottes hören, bewahren und tun, das ist Weisheit. Wir alle kennen die zwei Gleichnisse von Herrn Jesus, von dem Mann, von dem weisen Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat, und von dem törichten Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Und der Herr sagt, der eine ist weise. Der weise ist, und dann sagt er, der weise ist, wer mein Wort befolgt und tut. Das steht in Matthäus 7, Vers 24. Die Gottes Wort halten, wahren und tun. Also die Gottes Wort bewahren, im Herzen bewahren und tun. Darum geht es. In dem Buch der Sprüche. Grundsätzlich ist Weisheit in der Welt, ist Weisheit der beste Weg, zu dem Ziel zu gelangen. Man hat ein Ziel vor sich und wie ist der beste Weg von hier nach dort? Das ist, so wird Weisheit definiert. Ja. Das geht also um praktisches Leben. Wie komme ich am besten von hier nach dort? Wie erreiche ich das Ziel am besten? Und das höchste Ziel ist Gott und seine Sache. Und die höchste Weisheit ist, dass ich auf bestem Wege für Gott und für seine Sache lebe und zum Ziel komme. Und das ist, indem ich mich zu Gott halte, mich abhängig mache von Gott, wie wir das vorher gelesen haben, da in sein Wort, Gott fürchten, sein Wort befolgen und mich in allem Denken und Urteilen von Gott abhängig machen, der die höchste Weisheit ist. Jetzt machen wir noch ein bisschen Gliederung. Schauen wir uns noch ein bisschen die Gliederung an. Und dann steigen wir ein. Zuerst einmal zur Einleitung. Also die Gliederung der Einheiten, Einleitung. Die schauen wir uns jetzt näher an. Wir haben, jetzt müssen wir ein bisschen lesen. Ich habe es jetzt ein bisschen, um es uns leichter zu machen, habe ich eine Folie geschrieben und habe da so die wichtigsten Wörter herausgeschrieben, Sätze herausgeschrieben. Ich muss anders anfangen. Ich muss mit dem hier anfangen. Mit Vers 1, Kapitel 1, Vers 1 und dann Kapitel 1, Vers 2 bis 7. Das ist die Einleitung von der Einleitung. Und dann, man kann sagen, die Absicht des Buches wird in der Überschrift gegeben. Und die Überschrift heißt Sprüche Salomos. Und dann heißt es, um zu kennen, also Sprüche, die Gott ihm gegeben hat, Sprüche von Salomo, des Sohnes Davids, des Königs Israels. Und dann kommen lauter Infinitive. Um zu kennen Weisheit und Zucht, Vers 2, habt ihr das? Um zu kennen Weisheit und Zucht. Zu verstehen verständige Reden. Zu empfangen einsichtsvolle Zucht. Gerechtigkeit, Recht und Geradheit. Dazu reichen den Einfältigen Klugheit, dem Jüngling Kenntnis und Besonnenheit, der Weise höre und mehre Einsicht, der Verständige eigne sich weise Strategien an, um zu verstehen Sinnspruch und Bildrede, Worte von Weisheit und ihre Rätsel. Also hier lauter Infinitive, das ist der Ziel und Zweck des Buches. Die Leute, die das lesen und vor allem der Sohn, der das hört vom Vater, er soll Weisheit kennen. Er wird Weisheit nur kennen, wenn er sie gelernt hat. Also es geht darum, sie zu lernen, um sie dann zu kennen. Weisheit kennen. Zucht heißt Zurechtweisung oder Unterweisung. Er soll verständige Worte verstehen. Verstehen, wie man verständig antwortet oder wie man verständig redet. Das soll er lernen, das zu verstehen. Er soll sich drauf verstehen, das Richtige, auf das verständige Reden. Drittens, zu empfangen einsichtsvolle Zucht, das heißt einsichtsvolle Zurechtweisung, um das zu bekommen im Leben. Wenn man falsche Unterweisung bekommt, dann kommt's übel. Aber wenn man einsichtsvolle Unterweisung bekommt, einsichtsvolle Zucht, dann wird man weise. Zu geben Klugheit, Erkenntnis und Besonnenheit. Also um selber das zu bekommen und dann das weiterzugeben. Klugheit, Erkenntnis und Besonnenheit. Dann Gelerntes durch Erfahrung zu verinnerlichen und sich weise Strategien anzueignen, steht in Vers 5. Gelerntes durch Erfahrung verinnerlichen und sich weise Strategien anzueignen. Strategie ist wie mache ich es jetzt? Ja, eine Zurechtlegung des besten Weges. Und sechstens, zu verstehen Sinnspruch und Bildrede, Worte der Weisen und ihre Rätsel. Der Anfang der Erkenntnis ist die Furcht Jahwes. Also mit dem beginnt man überhaupt. Das ist einmal, jetzt ist klar geworden, wozu die Sprüche geschrieben sind. Damit die, die das lesen, Weisheit bekommen, dass sie verständig werden, dass sie einsichtsvoll werden, dass sie Klugheit bekommen und dann weitergeben können und Erkenntnis und Besonnenheit. Dass sie durch Erfahrung etwas verinnerlichen, sich das aneignen, wie man plant, wie man in die richtige Richtung geht. Welche Schritte man unternehmen soll, um zu verstehen, um zu verstehen, was andere geschrieben haben, einen Sinnspruch, eine Bildrede oder Worte der anderen Weisen zu verstehen. Also wenn man selber drauf und dran ist zu lernen, dann wird man mehr und mehr auch die Worte der Weisen verstehen. In der Bibel war das so, in der Bibel wird vorausgesetzt, wenn man alt wird, dann soll man was gelernt haben. Also bei Alten wird vorausgesetzt, dass sie eigentlich schon weise sein sollten, sich das etwas angeeignet haben im Leben. Ich habe gemerkt, Mensch, wie spät habe ich eigentlich erst angefangen, die Sprüche zu lesen, und wie hätte ich doch früher angefangen. Die mich früher suchen, die finden mich, sagt die Weisheit. Und man merkt, man hat hier einen Schatz von wirklich guten Ratschlägen, und man soll schon früh anfangen, sich das anzueignen. Man sagt, Kinder, was du Kindern beibringst, in den ersten 5 Lebensjahren sind Sachen, die sitzen richtig tief drinnen. 3-jährige Kinder kann man unterweisen schon. Man kann 2-jährige unterweisen. Wir verstehen mehr, als wir denken. Wir haben jetzt Enkelkinder, Zwillinge, unsere Alina hat Zwillinge bekommen und die sind jetzt 15 Monate. Und da merkst du, die verstehen schon sehr viel. Gut, jetzt gehen wir zurück zu dem, wo ich vorher war. Also, in Vers 8 lesen wir dann, höre mein Sohn auf die Zucht des Vaters, verlass nicht die Weisung der Mutter. Also wir sehen, es geht um den Sohn, es geht die Eltern bemühen sich um den Sohn, und sie wollen ihm was Weisheit mitteilen. Und deshalb soll der Sohn hören. Und nachher kommt ein Abschnitt über, dass er sich nicht verlocken lassen soll von den Sündern, die nicht der falschen Einladung folgen soll. Und dann in Vers 20 beginnt dann ein Bild, Wort, die Weisheit selber ruft. Wir wissen, dass die Weisheit keine Person ist, aber hier wird sie beschrieben als eine Frau, und die Frau lädt ein. Die Weisheit ruft. Von Kapitel 1, Vers 20 bis 33. Lesen wir nachher. Jetzt nur mal Überblick. Kapitel 2, Vers 1. Mein Sohn, geht's wieder. Es geht wieder los. Zweite Rede. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir aufspeicherst, dann wird was geschehen. Und dann kommen Sachen, was da alles geschehen wird. Kapitel 3, Vers 1, wieder. Mein Sohn, vergiss nicht meine Weisung, dein Herz bewahre meine Gebote. Und dann kommen gewisse Dinge, die er dann sagt. Kapitel 4 kommt die vierte Rede. Hört, Söhne. Oder hört, soll das wohl heißen. Hört, Söhne, auf die Zucht des Vaters und merkt auf, um euch Verständigkeit anzueignen. Verlasst meine Weisung nicht. Die fünfte Rede, Kapitel 5. Mein Sohn, merke auf meine Weisheit, zu meiner Einsicht neige dein Ohr. Dann in Kapitel 6, Vers 20, die sechste Rede. Mein Sohn, wahre das Gebot deines Vaters, verlass nicht die Weisung deiner Mutter. Und in Kapitel 7, die siebte Rede. Mein Sohn, bewahre meine Worte, meine Gebote sollst du aufspeichern. Bewahre meine Gebote. Und das und dann geht's weiter, 7, Vers 24, aber es gehört noch dazu zur siebten Rede. Und nun, Söhne, hört auf mich und merkt auf die Worte. Und dann kommt die Weisheit zu Wort. Die Weisheit, noch einmal, die Frau Weisheit. Und sie lädt ein, sie ruft. Kapitel 8 und Kapitel 9. Und nun, Söhne, hört auf mich, selig, die meine Wege bewahren. Hört auf, Vers 33, hört auf Zucht und werdet weise. Lasst sie niemals fahren, selig der Mensch, der auf mich hört. Also man merkt, das ist ja ein großes Anliegen, dass der Sohn in jungen Jahren das schon lernt, zu hören, aufzunehmen, was die Eltern sagen. Der Vater ruft den Sohn dringlich auf zum Hören und Beherzigen der Worte, der Zucht, beziehungsweise der Weisheit. Diese Kapitel 1 bis 9 sind eine Hinführung zu den Einzelsprüchen, die dann in Kapitel 10 beginnen. Und jetzt haben wir hier also 8 Reden. Ich möchte jetzt nochmal durchgehen mit euch. 8 Reden. Die erste Rede ist die Warnung des Vaters an den Sohn. Er soll nicht der falschen Einladung, der falschen Verlockung durch die Sünder folgen. Und dann haben wir in Kapitel 1, Vers 20 die Einladung der Weisheit. Die Weisheit lädt ein. Und wen lädt sie ein? Die Einfältigen, die Spötter und die Narren oder Toren. Ja, das ist dasselbe Wort. Zweite Rede, der Lohn, da geht es um den Lohn der Weisheit. Ziel und Zweck ist zu retten vor der fremden Frau. Dritte Rede, der hohe Gewinn durch die Weisheit. Kapitel 3. Die vierte Rede, der Weg des Weisen, das Herz des Weisen. Fünfte Rede, Gefahren auf dem Weg des Weisen. Sechste Rede, Kapitel 6, 20, der hohe Verlust durch den Ehebruch. Siebte Rede, die Warnung vor der fremden Frau, die viele zu Fall bringt. Das ganze Kapitel 7. Und die achte Rede ist die Einladung, eine doppelte Einladung, Einladung der Einfältigen und Toren durch die Weisheit. Also die Weisheit lädt die Einfältigen und Toren ein, zu ihr zu kommen. Und da gibt es noch eine Einladung der Frau Weisheit in Kapitel 9. Und da gibt es zum Schluss noch eine, im Kontrast dazu, die Einladung der Frau Dummheit. Die Frau Dummheit steht der Frau Weisheit gegenüber. Alles Einleitung. Nur Einleitung. Was interessant ist, ist, dass wir zum Beispiel, wenn ihr schaut, diese Einleitungen, schaut ihr mal in hier, zweite Rede. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir aufspeicherst. Und die vorletzte Rede, das ist die siebte, da sagt er auch, mein Sohn, bewahre meine Worte, meine Gebote sollst du aufspeichern. Merkst, dort ist aufspeichern, zweite Rede, und vorletzte Rede ist auch aufspeichern. Bei der ersten Rede ist eine Einladung der Weisheit, und bei der letzten Rede ist eine Einladung der Weisheit. Hier. Also erste und letzte gehören zusammen, zweite und vorletzte gehören zusammen, und wir werden dann feststellen auch, dass die dritte und die vorvorletzte, also hier dritte, vergiss meine Weisung, nicht, dein Herz bewahre meine Gebote. Und die sechste Rede, wahre das Gebot deines Vaters, verlass nicht die Weisung deiner Mutter. Da gibt es auch Parallelen, die werde ich euch noch zeigen. Und in der Mitte, ganz in der Mitte, treffen sich die vierte und die fünfte Rede. Und das ist in der Mitte der Einleitung. In der Mitte der Einleitung steht das Wichtigste. Da wird hier mehrmals drauf die Betonung liegt, merke auf meine Weisheit. Hier die Mitte, das ist hier, die vierte und die fünfte die vierte und die fünfte und die vierte stehen genau in der Mitte der Einleitung. Was in der Mitte steht, ist bei den Hebräern das Wichtigste. Das ist oft so in den Psalmen, der mittlere Vers in den Psalmen ist der wichtigste. Das Zentrum ist die Zentralaussage. Und hier haben wir in Kapitel 4 und Kapitel 5 von der Einleitung her die zwei wichtigsten Aussagen von der Einleitung. Deshalb werden wir sehr darauf achten müssen, was wird da gesagt. Dort wird er reden vom Weg der Weisen und vom Herz der Weisen. Was ist mehr als alles, was es zu bewahren gilt? Bewahre dein Herz. Und Kapitel 5, die Gefahren auf dem Weg. Die werden dann aufgezeigt. Also das ist hier sehr systematisch aufgebaut, die Einleitung. Das Sprüchebuch. Das ist ja oft so, in die Poesie ist ja, die hebräische Poesie ist anders als die deutsche Poesie. Die deutsche Poesie, die hat Endreime. Die hebräische hat manchmal Anfangsreime, zum Beispiel alles beginnt mit A, alles beginnt mit B, alles beginnt mit C, das gibt es beim Psalm 119. Oder sie hat sie haben die Zentren. Jeder Psalm und jede Poesie eigentlich hat ein Zentrum. Und das steht in der Mitte des Textes. Deshalb hier in der Mitte der Einleitung. Der Weg des Weisen, der Gefahren auf dem Weg des Weisen. Interessant auch, dass mehrmals wird auf die fremde Frau hingewiesen. Vor allem in der zweiten Rede und in der siebten Rede, was hier hellgrün ist. Zweite Rede und siebte Rede. Das ist, hier sagte der Lohn der Weisheit und der Heiß sagte unter anderem, um dich zu retten vor der fremden Frau. Und genau dieser Ausdruck kommt nochmal vor in Kapitel 7. Ich glaube, es ist Vers 5. Da sagt er auch, um dich, also Kapitel 2, Vers 16, dich zu retten vor der fremden Frau, vor der Auswärtigen, die ihre Worte glättet. Und Kapitel 7, Vers 5, dich zu bewahren vor der fremden Frau, vor der Auswärtigen, die ihre Worte glättet. Gleicher Vers. Ich habe nachgeschaut im Hebräischen, steht sogar exakt gleich. Ich habe das in meine Übersetzung hier korrigiert, dass es auch gleich klingt. Dich zu bewahren vor der fremden Frau, vor der Auswärtigen, die ihre Worte glättet. Es geht hier um den Ehebruch und die Gefahren und die Warnung vor der anderen Frau. Das ist jetzt mal so die Einleitung, die Grundlagen der Gliederung der Einleitung. Habt ihr Fragen dazu? Gut. Wie ist das? Machen wir eine Pause oder nicht?
Dann wäre es jetzt ein bisschen früher.
Also ja oder nein jetzt?
Dann machen wir jetzt eine Pause.
Machen wir jetzt. Gute Pause. Okay. Machen jetzt hier diese erste Rede, die Doppelrede, Kapitel 1, Vers 8 bis 33. Die steht im Parallel zu der Schlussdoppelrede in Kapitel 8 und 9. Aber hier Sprüche 1, Vers 8. Sprüche 1, Vers 8. Mein Sohn, höre auf die Zucht deines Vaters. Der Sohn, persönlich angesprochen, höre auf die Zucht des Vaters. Das Erste und das Notwendigste, was er zu tun hat, ist zu hören. Wenn wir das Ohr haben, haben wir den ganzen Menschen. Das ist wie bei den hebräischen Sklaven, oder? Wenn ein Sklave freiwillig Sklave bleiben will, dann sagt der Herr zum Sklaven, gib mir dein Ohr. Und dann bohrt er ihm einen Pfriemen durchs Ohr. Wenn er das Ohr hat, hat er den ganzen Sklaven. Wenn Gott unser Ohr hat, hat er uns. Und wenn der Vater das Ohr des Kindes hat, hat er das Kind. Das ist das Erste, das Kinder lernen müssen. Das ist das Erste, das Gläubige lernen müssen, wenn sie zum Glauben kommen. Hören auf den Vater. Hier auf, für uns auf den himmlischen Vater, für den Sprüchen auf den irdischen Vater. Und wenn wir schon Väter sind, sollen wir, oder Großväter sind, sollen wir unseren Kindern oder Enkelkindern beibringen, das zu hören. Höre. Elfmal kommt das in den nächsten Kapiteln vor, bis Kapitel 8. Elfmal höre. Nicht vorschnell handeln oder vorschnell reden, sondern hören. Der Vater ist das Haupt der Familie. Der Vater ist die beste Schule, oder dazu gehört auch die Mutter. Die Mutter ist nur die Stellvertreterin des Vaters. Also, die Familie ist der beste Schule und der ideale Platz zur Erziehung. Es gibt keinen besseren Platz, um Menschen heranzubilden, zu bilden, zu unterweisen, zu schulen, als die Familie. Deshalb bin ich für Homeschooling, also Heimschule, wenn das irgend möglich ist. In Deutschland verboten. Die wissen auch, warum sie es verbieten. Da kann der Staat Einfluss nehmen auf die jungen Kinder. Aber Gott möchte, Gottes Weg war, die Kinder zu Hause, Kinder, die kommen zu Hause, die Unterweisung. Geschwister sind nicht gleich alt. Auf Österreichisch sagen wir, sind nicht gleich gescheit. Wenn man lauter Kinder zusammensteckt in eine Schulklasse, wo alle gleich gescheit sind, da kommt oft nichts Gutes raus. Aber in der Familie sind die nicht gleich alt und nicht gleich gescheit. Und deshalb erziehen sie sich auch gegenseitig. Deshalb ist Familie ein viel besseres Umfeld zur Heranbildung und zur Schulung als die Klasse von Gleichaltrigen. Schmidheini hat ein Buch geschrieben, der Griff, wie heißt das Buch? Es ist so eine Hand drauf, das ist der Griff des Staates nach unseren Kindern. Ah ja, das Buch heißt, die Kinder gehören den Eltern, nicht dem Staat. Die Autorität hat der Autor. Und wer ist der Autor des Kindes? Nicht der Staat. Der Vater und die Mutter. Die Autorität hat der Autor. Und unser höchster Autor natürlich auch. Aber nicht der Staat. Der Staat hat nicht Autorität über die Kinder. Der Vater warnt seinen Sohn. Ah, ich bin noch nicht so weit. Ich habe nur hier. Höre auf die Zucht deines Vaters und verlass nicht die Weisung deiner Mutter. Also das Kind muss die Eltern ehren. Das hat Gott befohlen in der Schrift. Und es ehrt sie, indem es auf sie hört und sich der Zurechtweisung fügt. Die Lehren der Eltern haben im ganzen Buch der Sprüche ein sehr, sehr großes Gewicht. Es ist wichtig, dass wir diese einfachen biblischen Prinzipien beachten. Zum Gehören gehört auch das Gehörte aufzubewahren. Also man hört sich was, wenn man wirklich hinhört, dann merkt man sich das auch. Verlass nicht, das heißt, denk nicht, du bist alt genug und brauchst es nicht, verlass nicht die Weisung deiner Mutter. Solange du im Haus wohnst, hast du den besten Ratgeber im Haus, deine Eltern. Oder solange unsere Kinder in unserem Haus wohnen, sind wir die besten Ratgeber für unsere Kinder. Das ist ein Riesenvorteil. Das fünfte Gebot steht auf der ersten Gesetzestafel und nicht auf der zweiten. Was will ich damit sagen? Die erste Gesetzestafel sind die Gesetze, die die Beziehung zu Gott regeln. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Du sollst den Tag des Herrn heiligen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Vater und Mutter ehren gehört zur Beziehung zu Gott. Wieso? Weil Vater und Mutter der erste Gott sind für das Kind. das Kind kennt Gott noch nicht, aber es kennt Vater und Mutter. Der erste Gott, den das Kind kennenlernt, ist der Vater und die Mutter. Und das Kleinkind, für die sind die Eltern wie Gott. Und die Eltern bringen dem Kleinen, dem einjährigen Kind, dem halbjährigen Kind, bringen sie bei zu hören. Später hören sie auf Gott. Also, verlass nicht die Weisung deiner Mutter. Ein großer Vorteil für das Kind. Beste Schule. Hat der Sohn zu Hause gehorsam gelernt, wird er schneller und williger Gott gehorchen, wenn Gottes Ruf an sein Gewissen ergeht. Vers 9. Warum soll er hören? Warum soll er nicht verlassen? Die Weisung der Mutter. Denn ein anmutiger Kranz sind sie deinem Haupt und ein Kettenschmuck deinem Hals. Also, die Unterweisung ist wie eine Krone. Ein Kranz war damals was für uns heute eine Krone ist. Der Lohn der Weisheit ist, sie selber wird dir zu einer Krone. Der Lohn der Weisheit ist, dass du weise wirst. Und das ist ein Schmuck für dich. Und du wirst sehr, sehr dankbar sein im späteren Leben. Ein Kettenschmuck an deinem Hals. Also Gehorsam, hören auf die Unterweisung von den Eltern ist ein Schmuck. Sünde ist Schande, aber Gehorsam ist Schmuck. Wenn wir unsere Erzieher verachten, die gottgegebenen Erzieher, die Eltern, wenn wir unsere Erzieher verachten, verachten wir Gott. Das ist eine Schande. Vers 10. Vers 10 kommt dann die Warnung, auf das Locken der Sünder zu hören. Ich glaube, das heißt hier Vers 10. Bis Vers 14. Mein Sohn, wenn Sünder dich locken, willige nicht ein. Da wird beschrieben, wie jetzt die falsche Seite lockt. Und die heißen Sünder, das ist ein allgemeines Wort. Später nennt er sie Gottlose oder Ehrfurchtslose, Toren, Spötter und Narren. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern. Also Verführer reden heute nicht so offen, aber man weiß, dass sie nicht Gutes wollen, wenn man genau hinhört. Wir wollen den Schuldlosen abpassen, ohne Ursache. Wir wollen wie der Scheol, wie der Totenbereich, sie verschlingen, lebendig, ganz und gar. Wie solche, die hinabfallen in die Grube. Grube und Scheol werden hier gleichgesetzt. Grube, also ein Bild für den Tod. Scheol, ein Bild für den Totenbereich, werden hier parallel gesetzt. Vers 13. Wir wollen allerlei kostbares Gut finden, unsere Häuser mit Beute füllen. Dein Los sollst du mitten unter uns werfen. Ein Beutel soll für uns alle sein. Ein Beutel für uns alle. Ja, die wollen sich irgendwie dann das Geld teilen. Vers 15. Ein zweites Mal sagt der Vater, mein Sohn. Hoch, mein Sohn. Geh nicht auf den Weg mit ihnen. Halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Die Eltern schauen dazu, dass ihre Kinder nicht in eine schlechte Gesellschaft kommen. Sie bewahren sie. Und dann der Hinweis auf das Ende, Vers 16. Denn ihre Füße laufen zum Bösen. Also das Ziel ist böse. Geh da nicht mit. Sie eilen, Blut zu vergießen. Letztlich geht es darauf hin, dass jemand zu Schaden kommt. Sie sind ohne Gewissen, diese Leute. Vers 17, denn vor den Augen aller Vögel ist das Netz vergeblich ausgespannt. Sie aber, sie lauern auf ihr eigenes Blut. Sie stellen ihrer eigenen Seele nach. Das heißt, sie sind so blind, sie laufen ins offene Netz. Wenn man das Netz vor den Augen der Vögel offen ausbreitet, dann fliegen die Vögel nicht rein. Aber die sind so dumm, die rennen ins Netz. Blind, mit ihren sündigen Treiben verderben sie sich selbst. Vers 19. So sind die Pfade von jedem, der Beute raubt, der auf unrechten Gewinn aus ist, heißt das. So sind die Pfade von jedem, der auf unrechten Gewinn aus ist. Der Habsüchtige, der immer mehr und mehr begehrt. Und dann kommt die Einladung durch die Weisheit. Was machen? Was sagt die Weisheit jetzt? Also die eine Einladung war die Einladung der Sünder, der soll man nicht folgen. Und jetzt kommt die Einladung der Weisheit, der soll man folgen. Was sagt die Weisheit hier? Die Weisheit, als eine Frau dargestellt, die Weisheit ruft draußen, und das Wort hier für rufen ist laut rufen. Also die Weisheit ruft laut draußen, auf den Straßen erhebt sie ihre Stimme. An der Kreuzung lärmender Straßen ruft sie, also dort, wo alle Leute zusammenkommen. Da steht die Weisheit und ruft, als Frau, die hier einlädt, zu ihr zu kommen. An den Toreingängen in der Stadt spricht sie ihre Reden. Was sagt sie? Es kommt die Rede, was sie sagt. Bis wann, ihr Einfältigen, wollt ihr Einfältigkeit lieben? Bis wann sollen Spötter ihre Lust haben am Spott und Toren Erkenntnis hassen? Also, ihr merkt, hier sind drei Begriffe. Die Einfältigen, dann die Spötter, dann die Toren. Die Einfältigen, das sind die, die wissen nichts. Die wissen nichts. Sie sind eben einfältig. Sie wollen auch nicht unbedingt was lernen. Sie sind zufrieden, unwissend zu sein. Sie sind eben einfältig. Sie wollen nicht gestört werden in ihrer Ruhe. Die Spötter, das sind die, die nicht unwissend sind. Die wissen sehr wohl, dass das falsch ist. Aber sie haben sich schon entschieden für das Böse. Die Spötter, die haben sich schon entschieden. Sie kennen die Weisung Gottes, aber sie haben, und die Weisung des Vaters, aber sie haben keine Lust daran. Sie haben Lust am Spott. Sie lachen über die Gebote des Vaters. Und sie hören nicht auf die Rufe der Umkehr. Der Tor oder der Narr, der Tor, der kommt sehr oft vor im Buch der Sprüche. Auch im Buch des Prediger kommt sehr oft vor. Der Narr ist der, der hasst die Erkenntnis. Der will nicht ans Licht kommen. Der will sich nicht unterweisen lassen. Der denkt, ich weiß schon genug. Der Törichte denkt, er ist weise. Der Weise weiß, dass er nichts weiß. Der Törichte denkt, ich weiß schon, weiß ich schon, weiß ich schon, weiß ich schon. Das ist der Törichte. Der Schlimmste ist der Spötter. Bei dem am meisten Hoffnung ist, ist der Einfältige. Der weiß halt nichts. Aber es ist ihm egal im Moment. Der wird oft angesprochen, der Einfältige. Da gibt's noch Hoffnung. Der Törichte, das ist keine Hoffnung. Warum? Er weiß ja schon alles. Der weiß alles. Kannst du ihm sagen, was du willst? Ja, weiß ich schon. Das ist Torheit. Der Weise, der lässt sich sagen. Der Weise erkennt immer mehr, wie wenig er weiß. Je mehr er weiß, desto mehr wird ihm bewusst, wie wenig er weiß. Und deshalb hängt er sich an Gott. Ihr kennt das Bild, jetzt muss ich suchen, wie ich das mache. Ich habe hier einen kleinen Zettel. Ja? Der kleine Zettel, das ist das, was er weiß. Das ist das Wissen, okay? Und der so viel weiß wie der Zettel, der weiß, ich habe eine Grenze da oben, da auf der Seite, da unten auf der Seite. Und die Grenze da, das nennt man den Umfang. Und der Umfang, das ist das, was er, von dem er weiß, dass er es nicht weiß. Klar? Er weiß seine Grenzen. Und er sagt, ja, okay, das sind jetzt, was sind das? 7 Zentimeter, 12 Zentimeter, 19 mal 2, 38 Zentimeter. Okay? Der Weise, der viel weiß, ja, der hat hier die Grenze. Ja, hier über viermal die Grenze. Und die Grenze von dem, was er nicht weiß, diese Grenze ist das, das ist das, was er weiß, was er nicht weiß. Merkt ihr? Das sind jetzt schon mal, was sind das? 14? Und das sind 21 oder so, ja? Also sind, helft mir rechnen, 35. Bitte? Mal 2. 70. Merkt ihr? Der hat 70 Zentimeter nicht wissen. Und der hat wie viel gehabt? 38. Oder weniger. Ja, nicht wissen. Das heißt, der, der viel weiß, weiß viel mehr, was er nicht weiß. Der, der wenig weiß, weiß nur wenig, was er nicht weiß. Der ist eben töricht oder törichter als der Weise. Aber der Törichte, der denkt sich, ich weiß eh schon alles. In Sprüche 31, wir können ein bisschen vorausgehen. Sprüche 31, oder ist es 30? Schau, was der sagt. Sprüche 30, Vers 2. Fürwahr, ich bin ein Vieh, mehr als ein Mann, und Menschenverstand habe ich nicht, und Weisheit lernte ich nicht, dass ich Erkenntnis vom Heiligen hätte. Weißt du, was der sagt? Der sagt weise Worte. Warum? Er erkennt, ich bin wie ein Tier, ich weiß so wenig. Ich weiß so wenig, ich hab so wenig Weisheit. Und wenn ich mein Leben zurückschaue, ich habe noch so wenig gelernt. Ich könnte noch so viel, viel mehr lernen. Das ist weise, weil er weiß, wie wenig er weiß. Deshalb ist er offen für Unterweisung. Und zwar für die Unterweisung des Höchsten. Hier für die Unterweisung, die dann hier kommt in diesen Versen, in Kapitel 30. Also nochmal, das sind diese drei, die jetzt hier angesprochen werden von der Frau Weisheit. Die Frau Weisheit sagt, bis wann ihr Einfältigen, Vers 22, bis wann ihr Einfältigen wollt ihr Einfältigkeit lieben? Bis wann sollen Spötter ihre Lust haben am Spott? Bis wann Toren Erkenntnis hassen? Vers 23. Kehrt ihr um zu meiner Mahnung, siehe, so lasse ich meinen Geist euch hervorströmen, meine Worte euch erfahren. Also, wenn ihr umkehrt zu meiner Mahnung, dann werde ich euch meinen Geist geben. Den Geist der Weisheit. Der Geist der Weisheit ist der Geist Gottes. Steht in Jesaja 11. Der Geist Gottes ist ein Geist der Weisheit. Ein Geist des Rates, ein Geist des Verstandes, ein Geist der Erkenntnis, der Furcht des Herrn. Kehrt ihr um zu meiner Mahnung, so lasse ich meinen Geist euch hervorströmen und meine Worte euch erfahren. Wer Buße tut, dem gibt Gott seinen Geist. Und mit dem Geist gibt er den Menschen Verständnis über das Wort Gottes. Im 1. Johannesbrief heißt es, Gott hat uns einen Sinn gegeben. Lesen wir das. 1. Johannes, kann das jemand vorlesen? 1. Johannes 5, Vers 20. Kann jemand vorlesen?
Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns einen Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus.
Also wir wissen, dass Gott uns einen Sinn gegeben hat, um Gott kennenzulernen. Das sagen wiedergeborene Menschen. Wir wissen, Gott hat uns einen Sinn gegeben, um Gott kennenzulernen. Jeder wiedergeborene Mensch hat einen Sinn, einen sechsten Sinn, um Gott kennenzulernen. Mit diesem Sinn. Ein Verständnis, eine Fähigkeit, eine Verständigkeit eigentlich. 1. Johannesbrief 5, Vers 20. Mit diesem Geist können wir Gott erkennen, mit der Fähigkeit, die Gott uns mitgegeben hat, schon in der Wiedergeburt. Was sagt die Weisheit weiter? Vers 24. Weil ich rufe und ihr euch weigert, weil ich meine Hand ausstrecke und keiner ist, der aufmerkt, und ihr fahren lasst meinen Rat und meine Mahnung nicht wollt, werde auch ich lachen bei eurem Unglück und spotten, wenn euer Schrecken kommt. Man kann es übrigens perfektisch oder präsentisch übersetzen, das ist hier so oder so, es kommt aufs Gleiche hinaus. Weil ich rufe und ihr euch weigert, oder weil ich rief und ihr euch weigert, meine Hand ausstreckt und keiner von euch, keiner ist, der aufmerkt, und ihr fahren ließet all meinen Rat und meine Mahnung nicht wolltet, so werde auch ich lachen bei eurem Unglück, spotten, wenn euer Schrecken kommt. Sagt die Weisheit. Die Weisheit, die kann zuletzt lachen. Also, Gott ist genauso wie die Weisheit. Er hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, aber wenn er sich nicht sagen lässt, dann hat Gott nichts übrig als nur Spott. Was soll er sagen? Wenn Gott merkt, da ist einer, der lässt sich einfach nichts sagen, dann hört Gott auf irgendwann. Vers 26, dann werde ich lachen. Vers 27, wenn euer Schrecken wie eine Verwüstung kommt und euer Unglück hereinbricht wie ein Sturm, wenn Not und Bedrängnis über euch kommen, dann werden sie zu mir rufen, zur Weisheit. Oh, bitte Weisheit, hilf mir doch. Und ich antwortete nicht. Dann werden sie mich früher suchen und mich nicht finden, dafür, dass sie Erkenntnis hassten und sich die Furcht Jahwes nicht erwählten. Also weil sie sich die Weisheit nicht, von der Weisheit nicht sagen ließen, haben sie die Furcht Gottes nicht erwählt, sagte. Das nimmt dem, bringt dem Menschen ziemlich eine große Verantwortung. Er muss sich um Weisheit kümmern. Und wenn er auf Weisheit hört, auf die Weisheit von oben hört, auf die Weisheit der Eltern, die selber sich von Gott unterweisen ließen, wenn er auf das hört, dann wird er auch die Furcht Jahwes erwählen. Aber wenn er das nicht tut, dann hat er sich die Furcht Gottes nicht erwählt. Wenn Menschen erst dann zu Gott rufen, wenn das Gericht fällt, dann zeigt es, wie töricht sie sind. Die Furcht des Herrn, die ist anders. Die Furcht des Herrn, wer Gott fürchtet, der hasst das Böse. Aber die haben Gott nicht gefürchtet und sie hassen Erkenntnis. Vers 30. Weil sie meinen Rat nicht wollten, weil sie all mein Mahnen missachteten, so werden sie essen von der Frucht ihres Weges, von ihren eigenen Plänen sich sättigen. Ja, wenn Gott den Sünder richtet, dann kriegen sie einen Lohn, einen gerechten Lohn, eine Vergeltung. Und der Lohn ist das Verderben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Mensch wählt sich selber seinen Tod, sein böses Ende. Vers 32. Ja, die Abkehr der Einfältigen tötet sie. Die Sorglosigkeit der Toren bringt sie um. Wenn die Einfältigen sich von der Weisheit abkehren, dann ist das ihr Tod. Wenn die Törichten von der Sorge um Weisheit sich abkehren und sorglos sind, dann bringt sie das um. Das heißt, sie ernten nur die Frucht ihrer Wege. Vers 33. Wer aber auf mich hört, sagt die Weisheit. Wer aber auf mich hört, wird sicher wohnen, ohne Sorge sein vor dem Schrecken des Übels. Also, wer auf die Weisheit hört, das ist der gleiche, der auf Gott hört. Der wird bewahrt vor Unglück und Schrecken. Wer auf Gott hört, der darf sagen, Gott ist meine Zuflucht und meine Stärke, meine Hilfe in Nöten reichlich gefunden. Psalm 46, Vers 2. Nächstes. Nächste Folie, das ist hier der Kapitel 2, der Lohn der Weisheit. Da haben wir jetzt die zweite Rede. Die zweite Rede, da geht's um den Lohn der Weisheit. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst, meine Gebote bei dir aufspeicherst, dein Ohr auf Weisheit aufmerken zu lassen, wenn du dein Herz zur Einsicht neigst, ja, nach Verständigkeit rufst, deine Stimme erhebst um Einsicht, und wenn du nach ihr suchst wie nach Silber, wie nach verborgenen Schätzen ihr nachspürst, dann wirst du die Furcht Jahwes verstehen. Das heißt, dann wirst du sie gelernt haben und verstehen. Und dann wirst du die Erkenntnis Gottes finden. Also, was sind die Bedingungen, dass man Erkenntnis Gottes bekommt? Und was sind die Bedingungen, dass man wirklich Gott fürchten lernt? Die Reden des Vaters annehmen, die Gebote aufspeichern, da im Gehirn werden die aufgespeichert, das Ohr aufmerken lassen, hinhören, das Herz neigen, was heißt das? Das Herz zur Einsicht neigen, was heißt das? Jetzt muss ich was erklären. Das Herz ist im Alten Testament der Kopf, der Ort, wo man denkt. Viele missverstehen das und meinen, das Herz ist der Ort des Gefühls. Überhaupt nicht. In der Bibel ist das Herz, das Zentrum des Menschen. Und das Zentrum des Menschen ist sein Denken. Also wenn ihr lest in der Bibel vom Herzen, dann meint die Bibel das Denken. Weil das Zentrum ist. Herz ist nichts anderes als ein Bildwort für Zentrum. Das heißt, das innere Zentrum musst du zur Einsicht neigen. Was heißt das? Das heißt, du musst dein Denken öffnen, herunter sich zu neigen. Neigen heißt, von hohem Ross runtersteigen, sich neigen und dein Denken unterordnen unter Gott. Sag, bitte belehre mich mit deiner Einsicht. Wenn du das Herz zur Einsicht neigst, nach Verständigkeit und Einsicht trachtest, dann wirst du die Gottesfurcht und die Gotteserkenntnis bekommen. Das heißt, dann wirst du lernen, Gott zu fürchten, und dann wirst du lernen, Gott mehr und mehr zu erkennen. Du wirst Gott mehr und mehr kennenlernen. Und jetzt kommt noch was weiteres hinzu. Dann wirst du auch Bewahrung bekommen auf dem Weg. Das ist jetzt Vers 6 bis 8. Für wahr, Jahwe gibt Weisheit. Es ist nicht vergeblich. Jahwe gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Es ist nur Gott, von dem wir letztlich die Weisheit bekommen. Es ist nur Gott, von dem wir letztlich Einsicht, Erkenntnis bekommen. Wieso sagt er, und aus seinem Mund, aus dem Mund des Herrn, aus Jahwe, aus dem Mund Gottes, kommt Erkenntnis und Einsicht. Das heißt, aus dem, was Gott spricht. Alles, was Gott spricht, ist etwas, wovon man Weisheit lernen kann. Einsicht, Verständnis ist Einsicht, Verständnis. Also nochmal, für wahr, Jahwe gibt Weisheit, aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht, und er hält den Aufrichtigen Hilfe bereit. Den Aufrichtigen, also denen, die wirklich sich nach ihm ausrichten wollen. Er ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln. In Unschuld heißt es. Die mit einem guten Gewissen wandeln. Vers 8. Zu Hütern im Pfade des Rechts, den Weg seiner Getreuen bewahrt er. Also, Gott gibt die Weisheit. Er hält Hilfe bereit. Und er möchte helfen, damit wir den Weg des Rechts, das heißt den richtigen Weg, damit wir den richtigen Weg bewahren können, hüten können, dass wir auf dem rechten Weg bleiben. Den Weg der Getreuen bewahrt er. Also wenn jetzt solche Leute sind, die ihm dienen wollen, bewahrt er ihren Weg. Den Weg seiner Getreuen oder seiner Frommen. Ja, den Weg derer, die sich nach ihm ausrichten. Den Weg bewahrt er. Das heißt, wir sehen hier zweierlei. Der Gläubige hält sich an den Weg Gottes Der Gläubige ist aufrichtig vor Gott und Gott behütet ihn. Gott bewahrt ihn, Gott führt ihn auf die richtige Straße. Wenn der Gläubige hochmütig ist, wenn der Gläubige stur ist in seinem Kopf, dann muss Gott ihn manchmal anrennen lassen. Es tut weh. Vers 9. Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit. Also das heißt, dann wirst du das gelernt haben und jetzt verstehen, was Gerechtigkeit ist. Das heißt, was die Gerechtigkeit Gottes ist, was ihm entspricht. Gerechtigkeit ist das Entsprechen, dass man dem Maßstab entspricht. Der Gerechte ist der, der entsprechend ist. Wenn der Chef sagt zu den Eltern von dem Lehrling, dieser Lehrling wird seinen Anforderungen nicht gerecht, dann heißt es, er entspricht nicht dem Maßstab. Wir müssen was machen. Nicht gerecht heißt nicht entsprechend. Und wenn man gerecht ist, dann entspricht man dem Maßstab. Und wenn er hier sagt, er lernt Gerechtigkeit, dann lernt er, den göttlichen Maßstab entsprechend zu leben. Recht und Geradheit. Jeden Pfad des Guten, jeden guten Weg, jede Bahn des Guten. Dann wirst du das verstehen. Und dann weiter, in Vers 10 sagt er ihm dann, denn Weisheit, Begründung, denn Weisheit kommt in dein Herz und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich. Also wenn du das machst, dann kommt Weisheit in dein Herz. Was ist das Herz? Der Kopf. Das Herz ist der Kopf. Nie vergessen. Das Herz ist der Kopf. Im ganzen Buch der Sprüche. Weisheit kommt in dein Herz und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich. Du wirst einen Geschmack bekommen an dem, was Gott liebt. An Gottes Erkenntnis, an der Wahrheit, Kenntnis der Wahrheit. Wie bekommt man einen Geschmack an der Bibel? Man fängt an zu hören, richtig zu hören. Man macht das, was hier gesagt ist. Dann wirst du Geschmack bekommen. Die Erkenntnis wird deiner Seele lieblich. Wenn Gottes Weisheit unser Herz regiert, wird Erkenntnis unserer Seele lieblich. Der natürliche Mensch, der interessiert sich nicht für Gottes Weisheit. Der hat keinen Sinn für diese Sachen. Auch nicht für das Gute, Wahre und Liebliche. Der Gläubige, dessen Herz Gottes Weisheit regiert, der liebt das Gute und das Wahre und das Schöne, Liebliche. Vers 11. Besonnenheit wird über dich wachen. Also die Besonnenheit. Ja, was ist die Besonnenheit? Besonnenheit hat zu tun mit gesundem Denken. Dann wirst du besonnen sein, dann wirst du nicht unvernünftig sein. Besonnenheit wird über dich wachen, Einsicht wird dich behüten, um dich zu entreißen dem Weg des Bösen. Ziel und Zweck der Weisheit, oh, jetzt habe ich da falsche Folie, Entschuldigung. Da, Ziel, dich zu halten auf dem Weg des Guten, bis zum Ziel. Den Weg des Guten bis zum Ziel. Das Ziel und Zweck der Weisheit ist, Vers 12 bis 22, dich vom Weg des Bösen zu entreißen, dich zu bewahren vor der fremden Frau und dich zu halten auf dem Weg des Guten. Zuerst Vers 12 bis 15, da sind wir jetzt gerade, dich zu entreißen im Weg des Bösen. Wisst ihr, wir beten, bewahre uns vor dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern bewahre uns vor dem Bösen. Warum lehrt der Herr Jesus die Jünger zu beten, führe uns nicht in Versuchung oder führe uns so, dass wir nicht in einer Versuchung fallen, dass wir nicht in eine Situation hinein gelangen, wo wir versucht werden und bewahre uns vor dem Bösen. Warum lehrt er sie das zu beten? Weil er will, dass sie immer beim Beten dran denken, dass sie versuchlich sind, versuchbar, und dass sie nicht auf sich selbst sich verlassen können. Sie müssen sich auf Gott verlassen. Bewahre mich vor dem Bösen. heißt, Herr, wenn ich dich nicht hätte, ich würde so leicht den verkehrten Weg wählen und würde in das Böse hinein tappen. Und er sagt, deshalb betet er, bewahre mich. Führe mich so, dass ich nicht in eine Situation komme, wo ich versucht werde, denn ich kenne mich, ich bin versuchlich und ich weiß, wie schnell ich falle. Und bewahre mich vor dem Bösen. Matthäus 6, Vers 13. So hält Gott manchmal das Böse von uns fern, und dann sind wir froh. Manchmal lässt er uns bewusst, aber auch mit Versuchen konfrontiert werden, damit er uns auch prüft. Das gibt es auch, dass Gott uns prüft. Jetzt habe ich dich schon vieles gelehrt und jetzt möchte ich auch schauen, ob du das gelernt hast. Und jetzt prüfe ich dich. Jetzt lasse ich mal eine kleine Versuchung an dich herantreten, ob du richtig reagierst. Also dann betet man wieder, oh Herr, bitte bewahre mich vor dem Bösen. Und der Herr hilft und man kann der Versuchung widerstehen. Es geht, merkt ihr, es geht hier um dieses sensible Herz, das auf Gott sensibel ist. Das weiß, Herr, ich brauche dich jeden Tag. Ich brauche dich in allem. Ich brauche dich jeden Kilometer, den ich mit dem Auto fahre. Ich brauche dich jeden Schritt, den ich gehe. Und ich brauche dich in jedem Gespräch, das ich habe mit den Menschen. Das ist Weisheit. Der lernt Weisheit und der ist schon dran zu lernen. Der hat schon angefangen, weise zu sein, wer so betet. Der Törichte, der braucht keine Weisheit. Dich zu bewahren vor der fremden Frau ist das nächste. Um dich zu bewahren vor der fremden Frau. Nicht nur vor dem Weg des Bösen allgemein, sondern ganz konkret, dich zu bewahren vor der Auswärtigen, die ihre Worte glättet. Das heißt, die Frau, die nicht die eigene ist, die von auswärts ist. Von der Frau wird er noch vieles reden. Die fremde Frau, hier wahrscheinlich gemeint eine Frau einfach, die nicht die eigene ist. Die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt, das heißt, die ihren eigenen Mann verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Diese Frau hat einmal einen Bund geschlossen mit ihrem Ehemann vor Gott. Der Bund des Gottes ist hier der Ehebund. Hat einen Bund geschlossen und den vergisst sie oder vergisst sie bewusst natürlich und begeht Ehebruch. Der Ehebund wird in Maleachi 2, Vers 14 als ein Bund Gottes betitelt. Ein Bund, den man vor Gott schließt, mit der Ehefrau. Also wenn ihr eine Bibelstelle braucht für den Ehebund, Maleachi 2, Vers 14 und diese Stelle hier, Sprüche 2, Vers 17. Vers 18. Ja, zum Tod hinab senkt sich ihr Haus. Also sie, die Ehebrecherin, macht ihre Familie kaputt. Zum Tod hinab senkt sich ihr Haus, ihre Familie, und zu den Schatten, zu den Todesschatten führen ihre Pfade, das heißt in das Totenreich, in den Tod, gehen ihre Bahnen, ihre Wege. Vers 19, alle, die zu ihr kommen, kehren nicht wieder und erreichen nicht die Pfade des Lebens. Da droht er, sagt, schau, wie gefährlich es ist. Und viele sind diesen Weg gegangen und nicht wieder zurückgekehrt. Vers 20. Damit du wandelst, also das ist das dritte, damit du wandelst auf dem Weg der Guten oder des Guten, das soll man so oder so übersetzen, damit du wandelst auf dem Weg der Guten und bewahrest die Pfade der Gerechten, denn die Gnaden, die Geraden bewohnen das Land, die Lauteren verbleiben darin, die Ehrfurchtslosen aber werden aus dem Land ausgerottet und die Treulosen daraus ausgerissen. Also diese ganzen Mahnungen sind dazu da, damit man bewahrt bleibt auf dem rechten Weg. Wie töricht wäre der Gedanke, ich bin ja gläubig, ich bin einmal wiedergeboren und einmal gerettet, ist immer gerettet, ich kann nie mehr schiefe Wege, auf schiefe Bahnen geraten. Denn ich bin ja gläubig. Wie töricht. Wie töricht eine Lehre, die die Gläubigen ermutigt, zur Torheit, weil sie sind ja eh gerettet. Ich sage nicht, dass das jeder macht, aber es gibt Menschen, die denken so im Geheimen. Das ist verkehrt. Du bleibst nur gerettet, wenn du auch bei dem Retter bleibst. Ist ja logisch. Wer sich von dem Retter abwendet, der ist nicht gerettet. Wenn mich jemand rettet und auf halber Strecke sage ich, ach, rette mich nicht mehr. Ich brauche dich nicht. Und ich bin mitten in den Fluten und er wollte mich rausziehen. Ich sage, geh weg, ich brauche dich nicht. Das wäre töricht, sehr töricht. Noch einmal hier, Vers 21, denn die Geraden, das heißt die Gerechten, die dem Maßstab Gottes entsprechen, die bewohnen das Land. Welches Land denn? In Israel war das so, dass die Gerechten bekommen als Belohnung, dass sie in ihren Erbteil wohnen können. Und dann wohnt jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Und es geht ihm gut und er hat ein paar Kühe und er hat ein paar Esel oder Ziegen oder sonst noch was. Und es geht ihm gut. Und er lebt ganz, ganz lange. Das ist der Lohn des Gerechten im Alten Testament. Das alttestamentliche, die alttestamentliche Hoffnung des Gerechten ist immer diesseitig. Im Alten Testament gibt's keine himmlische Hoffnung. Nirgends. In keiner Stelle im Alten Testament ist ein, wo ein Gläubiger auf den Himmel hofft. Da sagt er, aber Abraham hoffte doch auf das jenseitige, auf das himmlische Land. Ja, aber steht im Hebräerbrief, nicht im Alten Testament. Im Alten Testament steht das nirgends. Weil man im Alten Testament nicht diese Schau hatte. Warum nicht? Weil Gott dem Volk Israel, die Zukunft des Volkes Israels mit diesseitiger Sprache und im Diesseits schildert. Ja? Anders ist es im Neuen Testament. Im Neuen Testament findest du nur himmlische Hoffnung. Die Gläubigen bekommen nur himmlische Hoffnung. Nicht an irdische Hoffnung. Ja? Das heißt, die haben ein herrliches himmlisches Land. Also wenn hier steht, dann die Geraden werden das Land bewohnen, und die Ehrfurchtslosen, die werden ausgerottet aus dem Land. Das ist gemeint, die werden ihre Ewigkeit außerhalb verbringen des Landes. Das ist ewige Verstoßung, ewig getrennt von Gott. Und die anderen, die werden im Land wohnen. Eben dort, wo Gott wohnt. Dort das Land, wo Gott seinen Tempel baut und wo Gott im Tempel wohnt und in aller Ewigkeit wohnt. Ja, das wird ja im Alten Testament so beschrieben. Gott kommt und wohnt mit seinem Volk, der sagt, ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott, ich werde bei euch wohnen und ihr werdet bei mir sein. Das ist alttestamentliche Hoffnung, diesseitig dargestellt. Jenseitige Hoffnung gibt es im Alten Testament nicht. Erst im Neuen Testament offenbart Jesus Christus, dass die Zukunft des Gottesvolkes Israel eine himmlische ist, wenn sie in Christus sind. Wenn sie außerhalb von Christus sind, haben sie gar keine Zukunft. Euer Lohn wird groß sein. Im Himmel, sagte Herr Jesus zu den Jüngern. Sammelt euch Schätze im Himmel. Dort, wo euer Herz ist, dort wird euer Herz sein. Im Himmel. Die himmlische Hoffnung. Jesus sagt, Paulus sagt, ihr seid Bürger Himmels, des Himmels. Philipper 3. Und Philipper 1. Die anderen werden ausgerottet aus dem Land. Ja, die anderen Sachen, ich sehe, wir haben schon, wir machen jetzt dann Schluss. Ich möchte nur noch den Überblick zeigen, dass wir ab morgen, schauen wir uns dann die dritte Rede an. Dritte Rede und so weiter. Die dritte Rede, der hohe Gewinn durch die Weisheit. Die vierte, der Weg der Weisen, des Weisen. Fünfte, die Gefahren auf dem Weg. Sechste, der hohe Verlust durch den Ehebruch. Siebte, die Warnung vor der fremden Frau. Die achte, die Einladungen, die doppelte Einladung der Weisheit. Gut, das war jetzt viel heute Abend. Gehen wir ins Gebet, stehen wir vielleicht dazu auf und vielleicht können einige beten.